Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Einer der Höhepunkte des Poesiefestivals in der Hauptstadt ist die Berliner Rede zur Poesie. Die diesjährige Rede hielt die Französin Michèle Metaille, geboren 1950 in Paris und als Vielreisende in Deutschland wohl bekannt, am 19. Juni 2022 in der Akademie der Künste am Hanseatenweg. Unter dem Titel »Die Zwischensprache« schreitet sie die Stationen des eigenen Werkes ab. Die Rede zeigt, wie wichtig ihr nach der Entdeckung des unendlichen Gedichts die Performance, die Aufführung der Gedichte war und wie sie nach und nach mehr Wert auf die Bedeutung der Worte legt, sie, die als eine von nur 5 Frauen der experimentellen Gruppe Ulipo angehörte, der Werkstatt für potenzielle Literatur. Michèle Metaille entwirft am eigenen künstlerischen Beispiel eine Poetik des Dazwischen, in der sich das Gedicht in ein Rätsel mit mehreren Lösungen verwandelt.
1. Ortstafel Berlin oder durch die Sprachen schlendern. Zur Erinnerung an die Flaneur, die Berlin mit ihren zahlreichen Inschriften als offenes Buch wahrnahmen, wurde diese Rede als eine Wanderung konzipiert, markiert mit Verkehrszeichen oder Zeichen der Binnenschifffahrt, die einige Überlegungen hervorriefen über Sprache, Schreiben und Poesie. Der Flaneur, das Wort kommt aus dem französischen Flaneur, aber verlor während seiner Reise nach Berlin seine Kopfbedeckung, seinen Zirkumflex. Ein Wort im Exil, das bald eingedeutscht hier Karriere machte. Wörter wandern, verwandeln sich, sie überschreiten alle Grenzen. Sprache ist Bewegung. 2. Kinder oder das vergessene Wort. Im Jahre 1956 erschien zum ersten Mal ein Wörterbuch für Kinder. Ich bekam es zum Geburtstag geschenkt. Es enthielt 1065 Wörter mit Beispielen und dazu 887 Farbzeichnungen. Jahrelang galt es als das schönste Buch meiner Kindheitsbibliothek. Vor allem, weil es nicht von Anfang bis Ende zu lesen war. Durch das Blättern, durch die Gedankenverbindungen, beim Springen von einem Wort zum anderen, war es möglich, sich neue Geschichten zu erzählen. Dort lagen sie im Keim, mit ihren alphabetisch geordneten Figuren. Heute erregt eine Abbildung meine Aufmerksamkeit. 3 grüne Kirschen neben dem Adjektiv sur, wie sauer auf Deutsch, kommt das Wort Sur aus dem Fränkischen. Seit dem 19. Jahrhundert wurde es häufig verwendet. Heutzutage würde kein einziges Kind Kirschen ausspuckend sagen, dass sie Sur sind. Das Wort ist nicht mehr gebräuchlich. Auch nicht, wenn Kirschen noch unreif sind. 3. Fähre oder das erste Wort. Als Stipendiatin fuhr ich im September 1972 nach Wien. Während meiner Spaziergänge verließ ich allmählich die Innenstadt und ging weiter bis zum Donaukanal. Dort stand ein Bürogebäude mit 4 Großbuchstaben auf der Vorderseite, DDSG. Ich erinnerte mich sofort an die Bedeutung dieser Abkürzung. Sie war Teil eines längeren Wortes. Ich hatte es im Deutschunterricht gelernt, von einem Lehrer, der mit einem starken russischen Akzent sprach. Er lächelte nie. Auch nicht, als ich in einem Text über Fasching das Wort Schleier anstatt Pfannkuchen verwendete. Ich schaute im Wörterbuch nach, fand verschiedene Wörter, ohne zu merken, dass sie Maskulinum oder Femininum sein konnten. Le Crêpe, der Schleier, und La Crêpe, der Pfannkuchen. Auch in der Muttersprache können die Wörter so trügerisch sein. Der Lehrer erklärte einmal, wie man auf Deutsch Komposita bauen könnte und gab uns als Beispiel den Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Ein lustiges Sprachungeheuer, schwierig zu kauen, das dort am Donaukanal seit langem in die Landschaft eingeschrieben war. 4 Fahrstreifentafeln oder die ersten Zeilen. Dieser im Gedächtnis wiederentdeckte Fund wartete auf weitere. Er bildete bereits den Anfang einer Geschichte. Abends fing ich an, neue Wörter hinzufügen. Es wurde bald zu lang. Ein Wort sollte herausfallen, sobald sich ein neues mit der Kette verknüpfte. Plötzlich kam ich auf die Idee, das Kompositum ins Französische zu übersetzen. Le capitaine de la compagnie des voyages en bateau à vapeur du Danube. Diese 6 getrennten Einheiten gaben mehr Freiheit. Im Vergleich mit dem deutschen Satzbau, wo das neue Wort am Versende erscheint, tritt hier ein neues Wort am Versanfang ein. Die 2 syntaktischen Abfolgen sind entgegengesetzt. Um Zeilen von regelmäßigen Länge zu erhalten, sollte das letzte Wort verschwinden. So war von der Donau schon im 2. Vers nicht mehr die Rede, als die Frau des Kapitäns kam und im 3. Vers deren Tochter. La femme du capitaine de la compagnie des voyages en bateau à vapeur. La fille de la femme du capitaine de la compagnie des voyages en bateau. Nach 6 Zeilen blieb gar nichts übrig von dem ursprünglichen Kompositum. Es war der Anfang nicht nur einer Geschichte, sondern einer richtigen Reise in das Innere der Sprache, die sich Schritt für Schritt einen Weg durch die Wörter bannte. Das Werk wurde Complément de nom betitelt. Weil jede Zeile einem Vers entsprach, wurde es auch als Gedicht bezeichnet. Ein Prozess war im Gang. Es gab keinen Grund, dass er aufhören sollte. Das Gedicht enthält nur Substantive. Mit Hilfe einer Sammlung von zahlreichen Wörterbüchern, Lexika, Enzyklopädien aller Art und aller lebenden, toten, technischen oder erfundenen Sprachen und Dialekte erweiterte ich meinen Wortschatz mit der Absicht, alle Substantive zu verwenden, aber nur einmal. Das Gedicht war potenziell unendlich. So lautet sein Untertitel, das unendliche Gedicht. Die Versstruktur mit 6 getrennten Einheiten kann alle Fremdwörter integrieren. Auch deutsche Wörter oder deutsche Fremdwörter, wie in dieser Paraphrase des ursprünglichen Verses, das Revier des Vapors, des Bateaus, des Voyageurs, der Kompanie des Kapitäns. Die Quellsprache war Deutsch, der Satzbau Französisch. So entstand meine Zwischensprache, grenzenlos wie die Donau, die durch mehrere Sprachgebiete fließt. 5 Kreisverkehr oder eine Richtung nehmen. Ein neues Wort tritt ein, wird dann 5-mal als Genitiv wiederholt. Es entfernt sich allmählich von den neu eingeführten Substantiven, verliert dabei seine Bedeutungskraft, bis es am Versende verschwindet. Nach diesen Wiederholungen soll es kein 2. Mal im Gedicht auftauchen. Jede neue Einführung ändert den Sinn des ganzen Verses, lässt neue Bedeutungen zum Vorschein kommen. Diese erste Stelle ist die wichtigste im Vers. Der Ort, wo der Sinn sich abspielt, wo er leicht umkippen kann. Wörter verbinden sich regelmäßig mit anderen. Sie bilden feste Ausdrücke, die in Wörterbüchern lexikalisiert sind. Wenn das Wort die Zelle sich mit Nerven verknüpft und sich dann mit Telefon verbindet, können wir verschiedene Richtungen nehmen, Nervenzähle oder Telefonzähle. Beide führen zu 2 unterschiedlichen Sinnbereichen. Ebenso ist es mit dem Ring der Verlobung. Dann kann ich eine Oper von Wagner erwähnen oder auch eine Autobahn, die Wiener Straße. Die Mehrdeutigkeit spielt hier die Rolle einer Katakrese, eines Scharniers zwischen eigenem und übertragenem Sinn. Wenn ich das französische Wort «un Ersatz» einführe, kann ich es als Deutsch erkennen und sofort in dieser Fremdsprache fortsetzen. Das Wort dient als Drehscheibe zwischen beiden Sprachen. Wegen der Mehrdeutigkeit der Wörter bleibt die Bedeutung unsicher, wackelig. Es entsteht ein unscharfer Sinneshallo mit Figuren, die eintreten, Situationen, die kurz geschildert werden, ohne eine richtige Erzählung zu ermöglichen. Wie funktioniert die Sprache? Wie weit können wir mit ihr spielen? Diese Fragen sind das einzige Thema des unendlichen Gedichts. Das Unerwartete bevorzugen, das konventionell durch Übertragung, groteske Absurdität abwenden, wenn feste Ausdrücke abgenutzt klingen, von Wörtern Abstand nehmen, die Sprache in Frage stellen. 6. Sackgasse oder das Erbe. Es geschah auf Seite 295, dritte Spalte. Band 7 des Grand Larousse Encyclopédique in 10 Bänden. Bedeutung des Wortes Metagramm. Ein Rätsel mit mehreren Lösungen. Das wäre bestimmt eine treffende Definition eines Gedichts und seiner Übersetzungen. Das folgende Wort war auch völlig überraschend. Mein Familienname stand dort, ohne Großbuchstabe und mit einem Artikel. Er war ein männlicher Gattungsname. Ich wusste es gar nicht. Die Bedeutung lautet alte Form des Wortes Metall. Früher Name einer Metalllegierung. In der Tat waren einige meiner Vorfahren Schmiedemeister. Das Wort verweist auf diese Familiengeschichte. Nachdem ich schon über 25.000 Verse in verschiedenen Sprachen und Dialekten geschrieben habe, entfernt sich die Unendlichkeit immer mehr. Neue Substantive tauchen auf, Neologismen werden von jüngeren Generationen erschaffen. Das Gedicht wird sie nie ganz und voll berücksichtigen können. Aber diese alte Form einer Metalllegierung, sie könnte zumindest das letzte eingeführte Wort meines Autorinnenlebens werden. Zu meiner Nutzung dieses freigegebenen Sprachstücks einen Endpunkt setzen, wie eine Unterschrift. 7. Schallsignal geben oder die mündliche Veröffentlichung. Neben Literatur war meine Neigung für gegenwärtige Musik sehr stark. Das Studium der elektroakustischen Musik begann ich in Paris, führte es dann in Wien an der Akademie für Musik weiter, mit experimenteller Komposition als Hauptfach. Nachdem ich den sogenannten Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän begegnet war, bemerkte ich, dass es auch möglich ist, mit Wörtern zu komponieren. Eine radikale Wende, die mit der Entdeckung der Wiener Gruppe zusammenfiel. Alle Techniken der musikalischen Komposition auf Tonband könnten auch auf die Poesie angewendet werden. Der Text galt als Partitur und sollte wie in der Musik interpretiert werden. 20 Jahre lang verzichtete ich auf alle Buchveröffentlichungen, wollte nur in der mündlichen Überlieferung stehen. Mit dem Motto, der Wurf des Wortes in den Raum stellt die endgültige Phase des Schreibens dar, widmete ich mich nur den mündlichen Veröffentlichungen, forderte diese Flüchtigkeit. Die Vermittlung eines Mikrofons war dazu notwendig, weil es den Atem, die geringsten Mundgeräusche verstärkt. Sie alle gehören zur Spracherzeugung. Die mündlichen Veröffentlichungen finden an verschiedenen Orten statt. Es war nicht vorstellbar, das Gleiche in Avignon oder Le Havre zu wiederholen. Die Beziehung zu einem bestimmten Ort war entscheidend. So wurden Lesetabellen erstellt, die auf drei der musikalischen Klangparametern beruhen und deren Vokabeln verwendet. Tempo von lento, largo bis zum prestissimo. Nuance von pianissimo bis zum fortissimo, sowie crescendo, decrescendo. Character amabile, amoroso, delicatamente, drammatico, furioso, tristamente, pesante, staccato. Statistiken, Angaben wurden transponiert, die ich im Jahrbuch der Wetterkunde oder im Gezeitenkalender der atlantischen Küste fand. Sie wurden als Leseanweisungen weiterverarbeitet. Zum Beispiel in Avignon, als die Niederschlagsmenge divers Anzahl der Lesung festlegte und die Temperatur als Nuance, die Windgeschwindigkeit als Tempo und der Luftdruck als Charakter dazu beitrugen, ein imaginäres akustisches Bild der Gegend zu entwerfen. Als eine Lesung in Genf ihre vokale Entsprechung in der Verschuldungsstatistiken der Gemeinden, Kantone und Eidgenossenschaft fand, war das sicher nicht unschuldig. In diesem Stück wurden auch die vier Nationalsprachen der Schweiz zusammen dargestellt, mit 68% von Deutschen, 18% von Französischen, 13% von Italienischen und 1% von rätoromanischen Wörtern. Sie spiegelten die sprachliche Landeslage zu dieser Zeit wider. Der Gebrauch dieser musikalischen Anweisungen erfüllte keinen wissenschaftlichen Zweck. Ich nahm sie zum Vorwand, um die Wörter unabhängig vom Sinn anders klingen zu lassen. Es war ein Streben nach den Sprachgrenzen, ein Wille, die Wörter in die Enge zu treiben. 8. Steinschlag oder die Dekonstruktion. Mit dem unendlichen Gedicht wurden die üblichen Normen des Satzbaus und des Textes abgelehnt, insofern das Gedicht nur aus Substantiven besteht. Dieser Prozess konnte erweitert werden. So entstanden die Satzzeichengedichte, zwei Gespräche, die ohne Wort ein Treffen und ein Verhör zusammenfassen. Komma, Punkt, Fragezeichen liegen hier auf dem Blatt mit bestimmten Abständen, die zeitliche Hinweise geben. Der Text nimmt die Form einer richtigen Partitur an. In der Normalsprache bezeichnen die Satzzeichen eine Pause, eine Modulation der Stimme, die eine Tonschwankung macht. Sie tragen alle einen Namen, der nie ausgesprochen wird. In diesen Gedichten sind die Satzzeichen keine stumm bedeutenden Zeichen. Sie wirken, weil sie den Text im Ganzen darstellen. Wenn das Gespräch Verhör mit kurz aufeinander folgenden Fragezeichen endet, ist kein anderes Wort mehr notwendig, um den Druck zu erklären, der auf jemanden ausgeübt wird. Fragezeichen? 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 Auf dem Blatt werden die Satzzeichen global gesehen. Sobald sie für sich selbst ausgesprochen werden sollen, brauchen sie Wörter als Vermittler. So können diese zwei Gedichte entweder als visuelle Poesie oder als Sprechtexte betrachtet werden. Im Gegensatz zu der Überflutung des unendlichen Gedichts mit Substantiven enthält Beschreibung eines Dialogs Stück zum Konjugieren nur Verben. Diese Verben erläutern uns, wie man einen Satz in einem gegebenen Kontext aussprechen soll. Flüstern, murmeln, rufen, jubeln, protestieren, brüllen, wüten. Im Theater gehören diese Anweisungen zu den Didaskalien, aber nie zum Text. Hier verwandelt sich die Didaskalien im Gegenteil selbst in einen Text. Ursprünglich wurden die Verben im Infinitiv nach ihrer Bedeutung von leise bis laut angeordnet. Die Lesung erklingt als ein sehr langes Crescendo von Pianissimo bis zum Fortissimo. Aber das Stück bleibt ein offenes Werk, das man nach Wunsch konjugieren kann. Zu jeder Person Singular oder Plural, zu jeder Zeit Konjunktiv, Imperfekt oder Futur. Dass du munkeltest, dass du murmeltest, dass du murmeltest. Weiter, dass du plaudertest, dass du plauschtest, dass du quatschtest, dass du schwatztest. Und im Original, que vous déblatérassiez, que vous déconsidérassiez, que vous déprisassiez, que vous dépréciassiez, que vous discréditassiez, que vous décréassiez, que vous débinassiez, que vous dénigrassiez. Alle diese Werke entsprechen einer Vorstellung des Wortes, das aus drei Parametern besteht. Sinn, Laut, Morphologie. Das heißt, seine innere Struktur, Buchstaben- und Silbenanzahl, Konsonanten- und Vokalanzahl. Manchmal kann der Schwerpunkt auf einem einzigen Parameter liegen und die Grundstimmung eines Textes ändern. Wenn man durch Tempo und Silbenwiederholungen einen Rhythmus produziert, entfernt man sich von der Bedeutung. Der Sinn tritt zurück zugunsten der Sprachmusikalität. 9. Baustelle oder eine Form geben. Die Übersetzung eines deutschen Kompositums ins Französische war entscheidend. Indem ein einfaches Wort einen ganzen Satz erzeugte und bei dieser Entwicklung ein unendliches Gedicht ermöglichte. Die Form war sozusagen im Inhalt inbegriffen. Sie kam vom Inneren, brauchte nur eine Verwirklichung, eine Erfüllung. In dieser Folge von Substantiven sind es nicht immer die Gedankenverbindungen, die Flut des Gedichts lenken. Andere Regeln können eingeführt werden, wie Stilfiguren der klassischen Rhetorik, darunter Ablaut, Homophonie, Assonanz, Alliteration, Reim, Paronomasie, Lipogramm oder Wortspiel. Der Prozess selbst wird in Frage gestellt, wenn französische Kompositer mit Bindenstrich die Verslänge verdoppeln. Der Fokus liegt auf allen Besonderheiten der Sprache. Sie spielen mit dem Gedichtkonzept selbst. Sie führen manchmal zum Unsinn, wie in dem Auszug über Abkürzungen, wenn die Bedeutung sich in einer mechanischen Buchstabenflut auflöst. La FP de la SEI de la N du T du PS du NB du CQFD. La TSF de la FP de la SEI de la N du T du PS du NB. Ein Akkumulationstaumel, wie eine Überbelichtung der Sprache. Diese radikalen Texte, die im Gegensatz zu der damaligen poetischen Orthodoxie stehen, waren auch diejenigen, die zum Wortstamm, zum Radikal im eigenen Sinn zurückkehrten. Im Jahre 1975 war das unendliche Gedicht meine Eintrittskarte zur Gruppe Oulipo und gleichzeitig zu dem Kreis der Lautdichter. Erstere legte den Schwerpunkt auf eine regelmäßige Struktur und letztere auf eine mündliche Veröffentlichung. An der Nahtstelle zu stehen war sehr bequem, um alle Einflüsse zu vereinigen. Dabei keine Spur von Lyrismus, nur die Fortsetzung systematischer Prozesse, um neue Konstruktionen an den Sprachgrenzen zu errichten. 10. Fußgänger oder die Landschaft vermessen. Ab 1972 wurde eine andere Art der Dekonstruktion unternommen. Mit Hilfe von Landkarten. Zuerst wurden alle Ortsnamen einer Karte notiert und dann nach sprachwissenschaftlichen oder literarischen Kriterien in Listen versammelt. In diesen topografischen Gedichten sind sie neu organisiert, in Blöcken eingerichtet, mit Pfeilen verbunden. Das Gedicht nimmt die Form eines Graphen an. Der Text ist handgeschrieben, im Format einer Landkarte, die sich entfalten lässt. Mit einem Graphen ist das Lesen nicht mehr linear. Das Auge wandert im Raum. Der Leser ist frei, ein neues Territorium zu erforschen. Eine Strecke durch die abstrakte Darstellung der Wörter zu entdecken. Sich eine imaginäre Landschaft vorzustellen. Das erste Gedicht ist ein Graph mit Kreuzungen, geraden Linien, Sackgassen. Das zweite nimmt die Form von drei Spiralen an, eine Art Labyrinth. Das dritte ist zweisprachig, weil es die Landkarte eines Grenzgebiets zwischen Frankreich und Deutschland verwendet. Diese drei topografischen Gedichte erfordern eine Vergrößerung der Seite. Sie sind sowohl als Bild zu sehen, als auch als Text zu lesen. Sie stellen meinen ersten Schritt in die Landschaft dar, eine Kartografie der Ortsnamen. Kurz danach folgte eine andere Serie von 12 topografischen Gedichten, die diese Verbindung zwischen Landschaft und Sprache noch vertieften, die das Gedächtnis einer Landschaft zutage forderten, zum Beispiel mit der ersten Karte der Orléans-Insel in Quebec, wo die Völkerwanderungen aus Europa im 17. Jahrhundert ankamen. Zweimal im Jahr ist die Insel Schauplatz des Gehens Vogelzugs. Diese Ereignisse geben ihr eine Dichte, die gleichzeitig auf Geschichte und Natur verweist. Die Originalkarte zeigt Parzellen mit den ersten Besitzernamen. Sie sind in dem Gedicht anders angeordnet, in der V-Formation eines Vogelzugs. Diese Verbindung zwischen Sprache und Landschaft sollte nicht nur theoretisch bleiben. Im Jahre 1983 entschloss ich mich aus poetischer Notwendigkeit, Chinesisch zu studieren, um Gedichte in der Originalsprache lesen zu können. 2 Jahre später fand die erste Reise nach China statt, über Hongkong. Während der langen Strecke vom Süden nach Norden sah ich an manchen berühmten Orten Felswände, in die poetische Inschriften graviert waren. Stelen daneben erinnerten an Dichter, die in der Vergangenheit dort waren. Sie hatten ein Gedicht über einen See, einen Berg, ein Kloster geschrieben. Diese wurden in den Stein graviert und seit Jahrzehnten so überliefert. Diese Anwesenheit der Schrift und der Poesie in der Außenwelt, in der Landschaft, war fesselnd. Ebenso wie die lange Tradition der Landschaftspoesie und Malerei, der Reisepoesie, die etwa 1000 Jahre früher als in Europa anfing. Alle 2 Jahre bin ich dann durch das Land gereist. Die Strecke entsprach immer einem Thema, das von Kunst und Poesie geprägt war. So begab ich mich auf die Spuren von alten Dichtern. Die Suche nach Vergangenheit in dem besonderen Umfeld eines Entwicklungslandes bleibt der beste Ausgangspunkt, um das Gegenwärtige zu beobachten. Erstaunlicherweise war die Poesie trotz der Zerstörungen durch die Kulturrevolution noch überall anwesend. Jedes Mal bin ich mit Notizbüchern, Fotos, Gedichtbänden, Tonbandaufnahmen für ein Projekt zurückgekehrt, das zur Anfertigung multimedialer Gegenstände führte. Diese Gegenüberstellung der Poesie mit der Realität ändert den Blick. Ende der 90er Jahre fiel die Arbeit über Landschaften und China zeitlich mit meiner Trennung von Olipo zusammen. Auch gab es die ersten richtigen Buchveröffentlichungen. Das Ziel von Ulipo ist die Erfindung neuer literarischen Formen, wie früher die feste Form des Sonetts, die sich in verschiedenen Ländern und Sprachen verbreitete und sich mit der Zeit entwickelte. Aber diese Suche beschränkt sich ausschließlich auf die Form, ohne Berücksichtigung der Semantik. Grundsätzlich ist meine Vorstellung anders geworden. Die Erfindung einer bedeutenden Form soll vom Inhalt untrennbar sein. Jedes Werk findet seine eigene Form, seine eigene Struktur, unwiederholbar, unreproduzierbar in einem anderen Werk. 11. Blockumfahrung oder die Kadrage. Während der Reisen nach China und ab 1989 auch nach Japan initiierte die klassische Gartenkunst eine Erfahrung der Darstellung und der Kadrage. Ein von einer Mauer umschlossenes Grundstück isoliert einen Innenraum, in dem die Landschaft inszeniert wird. Auf Französisch bezeichnet Le Maître das Versmaß und zugleich das Längenmaß. Zwischen Panorama und Großaufnahme wird die Landschaft konkret wahrgenommen. Als Gedicht kann sie mit einem neuen Maßstab dargestellt werden. So sind mehrere Landschaftsgedichtserien entstanden. Es wurde nicht im Voraus geplant, aber sie fingen immer mit Fotos an. Fotografieren scheint eine notwendige erste Etappe der Wahrnehmung zu sein. Die Kadrage legt einen Rahmen fest, gibt einen Abstand dem Sichtbaren gegenüber. So war es zum Beispiel in Berlin, als ich Widerspiegelungen auf Glasfassaden fotografierte, deren Metallstrukturen wie ein kariertes Blatt aussahen. Sie reflektierten ein verkehrtes, zerbrochenes Bild der Stadt. Die Fotoabzüge waren 10x15 cm groß. So versuchte ich, Gedichte in einem ähnlichen Format zu schreiben. 10 Zeiler mit 15 Buchstaben pro Vers. Diese Metrik mit einer begrenzten Buchstabenzahl beeinflusst die Ausdrucksform, begünstigt kurze Wörter und zwingt, Verbindungswörter zu vermeiden. Die Syntax wird abgehackt, genau wie die Stadtbilder. Die Beziehung zwischen Text und Fotos soll nicht illustrativ, sondern strukturell sein. Beides entwickelt sich parallel. Die endgültige Serie besteht aus 24 Fotos und 36 Gedichten, was dem Negativformat entspricht. Eine andere Arbeit in Japan über die Darstellung des Fuji-Bergs nahm als Maßstab das Genko-Yoshi, ein traditionelles kariertes Manuskriptblatt mit 400 Feldern. Mit einem Buchstaben pro Feld begünstigt sie kurze Prosatexte. Buchstaben, Silben, Wörter sind die Grundelemente einer Entzifferung der Landschaft. Die Verteilung der Wörter in gemessenen Verszeilen legt einen Rahmen fest. Sie wirkt auf die Ausdrucksformen, trägt bei zur Erfindung einer eigenen Sprache. 12. Kreuzung oder die Montage. Fotografieren und Dichten sind zwei verschiedene Ausdrucksformen, die sich ergänzen. Keine ist dominant. Nach der Versammlung ihrer spezifischen Elemente wird es möglich, eine Zusammensetzung vorzunehmen. In der elektroakustischen Musik wie in der Filmkunst heißt diese Arbeitsphase Montage. Durch die Montage kann man bedeutende Beziehungen schaffen, Brücken, Kontraste zwischen den verschiedenen Elementen herstellen. Es ist keine Suche nach einem Gesamtkunstwerk, sondern der Wille, Kontiguitätsbeziehungen zu begünstigen, die eine bedeutende Konstruktion darstellen. die Klangaufnahmen wie Stadtgeräusche oder das akustische Umfeld auf einem Bahnhof in China spielen auch eine erzählende Rolle, wenn die Beschreibung mit Wörtern nicht ausreicht. Bei dieser Zusammenstellung von verschiedenen Elementen, dieser Aufbau von Klang, Bild, Wörtern, handelt es sich nicht um Realismus. Die Wiedergabe einer kaleidoskopischen Wahrnehmung ist eine Frage der Einbildungskraft. Abfolge, übereinanderlegen, einfügen, erzeugen einen Tempo, das in einer mündlichen Veröffentlichung erst realisierbar wird. 13. Gegenverkehr oder die Widerspiegelung. Die Kadrage begrenzt, entnimmt einen Teil und lässt alles beiseite, was nicht in diesem Bildfeld sichtbar ist. Es wird die Aufgabe des Textes, damit umzugehen, zu erwähnen, was das Bild nicht zeigt. Der Text fügt der Darstellung eine zweite Schicht hinzu. Das war das Thema einer Arbeit in Taiwan. In der wilden Umgebung einer tiefen Schlucht erregte ein konvexer Verkehrsspiegel meine Aufmerksamkeit. Die Arbeit begann auch mit Fotos. Das Bild im Spiegel ist unreal. Die gezeigte Landschaft existiert nicht, weil sie seitenverkehrt ist. Der Betrachter sieht im Spiegel eine Vermittlung der wahren Landschaft, die sich in seinem Rücken befindet und die er nicht direkt wahrnimmt. Diese besondere Situation erinnerte an die Zwölftontechnik von Arnold Schönberg, wenn eine Grundreihe sich in drei Widerspiegelungsformen wiederholt: Umkehrung, Krebs und Krebsumkehrung. In diesem Projekt ändern die entsprechenden Texte neben 12 Fotos von Verkehrsspiegel den Blickwinkel. Sie erzählen von etwas, was sich außerhalb des Bildes befindet. In dem Buch sind diese Texte auf 2 Seiten umgekehrt und normal gedruckt. In der Lesung wird das Spiegelbild projiziert und der verkehrte Text mit Hilfe eines Handspiegels vorgelesen. Ein Hin und Zurück zwischen Bild und Text, während die wahre Landschaft schließlich illusorisch bleibt. Sie wird in der Einbildungskraft der Betrachter erst rekonstruiert. 14. Informationsstelle oder die Intertextualität. Eine natürliche oder urbane Landschaft ruht nicht nur auf geologischen Schichten, sondern auch auf Gedächtnisschichten, auf Spuren, die ihr eine Stärke geben. Eine Landschaft ist ein Palimpsest. Das ist in Berlin besonders spürbar. In manchen chinesischen Landschaften sind diese Schichten auch dicht aufeinander gestapelt. Die Poesie kommt häufig zum Vorschein. So begab ich mich auf die Spuren von 2 Dichtern, die sich in ihrem Werk mit Natur und Landschaft beschäftigten. Zuerst Lu Yo, der im 12. Jahrhundert lebte. Er war der Erste, der ein Reisetagebuch schrieb. Im Jahre 1998 benutzte ich es als Reiseführer für eine Durchquerung des Landes von Osten nach Westen, den Zhangjiang entlang. Dann, im Jahre 2011, begab ich mich auf die Spuren von Wang Wei, dem Dichter und Gründer der monochromen Landschaftsmalerei im 8. Jahrhundert. Jedes Mal bin ich 3 Monate lang durch das Land gereist, auf der Suche nach Orten, die sie selbst besichtigt hatten, oder wo sie lebten, vorbeigingen, über die sie schrieben. In diesem Umgang mit der Vergangenheit durch die Poesie wurde die Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Gesellschaft unvermeidlich. So zum Beispiel im Jahre 2011, als der Bergwohnort von Wang Wei mein Reiseziel war. Er hatte es in einer Panoramamalerei begleitet von 20 Vierzeilern dargestellt. 200 Meter vor dem Ziel bin ich auf den Wächter eines Militärschutzgebiets und dessen bissigen Hund gestoßen. Ich wurde bedroht und zur Umkehr gezwungen. 12.000 Jahre nach seinem Tod wurde der Dichter Wang Wei ab 1957 von Mao Zedong als rechtes Element eingestuft. Erst 1976 wurde er rehabilitiert, aber zu spät. Die Roten Garden hatten schon alle Spuren, Gebäude und Grab mit einer Handbewegung weggewischt. Sein ehemaliges Landgut bleibt im Besitz der Armee. Das ist die Macht der Poesie. 20 Vierzeiler mit 5 Silben über eine ruhige Landschaft können plötzlich in Beziehung zur gegenwärtigen Geschichte stehen. 15. Einbahnstraße oder das Unikat. Im Jahr 1979 konzipierte ich einen Permutationstext, der in einem Hohlsetzkasten in der Größe von 2,50 Meter mal 1 Meter präsentiert wurde. Das Werk wurde als Diashow im Rahmen einer Performance gezeigt, manchmal auch ausgestellt. Es ist das erste einer Serie, die bis jetzt 16 Werke umfasst, mit einem gemeinsamen Titel: Gigantext. Ein Wortspiel mit dem Adjektiv gigantesque, riesig, also riesige Texte. Die Absicht dahinter ist eine Vergrößerung der Seite, die über das Buch hinausgeht und zugleich eine Verlangsamung des Leseprozesses. Der Text findet seinen Platz in einem ausgedehnten Raum. Alles steht an der Nahtstelle zwischen Sicht und Lesbar, zwischen Bild und Sinn. In dieser Serie werden verschiedene Techniken und Träger verwendet und verschiedene Kommunikationscodes mit ihrem Alphabet transponiert, wie Fingeralphabet, Blindenschrift, Morsezeichen, Flaggensignale. Im 19. Jahrhundert bezeichnete das Wort Semantik zuerst die gesamten Signale der Telegraphie. Die Serie bezieht sich auf diesen Wortstamm. Im Jahre 2010, nach einem Aufenthalt in Japan, war ich Gast des Eden-Kobener Künstlerhauses. Während meiner Spaziergänge bemerkte ich rote Sandsteinblöcke, die früher als Pfähle bei der Zaunherstellung verwendet wurden. Sandstein. Dieser Name verbindet die zwei Komponenten eines japanischen Trockengarten Karesansui, den Sand und den Stein. So entwarf ich einen Pfälzergarten bei Übertragung des Satzes Sand und Stein in einem Augenblick. Jeder der 29 Buchstaben dieses Textes nimmt den Raum einer Sandseite ein, 1 Meter mal 1,50 Meter. Sie werden nach der Blindenschrift auf einer geharkten Sandfläche mit Teilen roter Sandsteinpfähle geschrieben. Also Einstein für die erhobenen Punkte des ursprünglichen Codes und ein leerer Sandkreis für die flachen. Ausbreitung der Schrift, Einschreibung in die Landschaft und Verlangsamung der Lesezeit. Der Betrachter, der ein Begleitblatt mit dem Alphabet bekommt, bewegt sich entlang der Seiten und entziffert den Text. Dieses Wortspiel funktioniert auch mit dem englischen Sandstone, aber nicht mit dem französischen Gris. Während der Pfälzergarten eine Skizze bleiben sollte, wurde eine französische Fassung mit Sand und Stein realisiert. Sie beruht auf einem anderen Wortspiel und übersetzbar. Im Jahre 2012, als Marseille zur Kulturhauptstadt Europas gewählt wurde, konzipierten zwei Architekten, Catherine Rouen und Stéphane Raguenet, einen blauen Leuchtturm. In der Burg, der Stadt gegenüber, sendete er, sobald es dunkel wurde, Poesie als Lichtsignale nach dem Morsezeichenalphabet. Lang und kurz bezeichnen die zwei Klänge des Originalcodes, was sich in Lichtstrahlen übertragen lässt. In diesem Rahmen entstand der Gigantext Nummer 13, La Traversée, die Überfahrt betitelt. In dem Ausdruck Une Traversée au long cours, eine Überfahrt auf hoher See, wird der Name Cour, Überfahrt, mit S am Ende geschrieben. Das Wort ist ein Homophon von dem Adjektiv Cour mit T am Ende, das kurz bedeutet. Lang und kurz sind die zwei Adjektive, die in Morsezeichen zum Buchstabieren verwendet werden. So ist der Text Un paysage s'appelle au long cours, eine Landschaft wird auf hoher See buchstabiert, auch zu verstehen als eine Landschaft wird lang kurz buchstabiert. Er blieb monatelang in der Nacht zu entziffern. Die Lesezeit dehnte sich wieder in die Landschaft aus. Beim Aufbohren der Wörter erreicht man das Innere einer Sprache, wo sie etwas Einzigartiges besitzt. Die Sprachen gleichen sich nicht, sie ergänzen sich. Ein Glück für die Kreativität. 16. Zollstelle. Oder die Übertragung. Die Fremdsprache stellt einen idealen Standpunkt zur Beobachtung der Muttersprache dar, gerade wo die Grenzlinie zwischen beiden verläuft. In diesem engen Zwischenraum, dort befindet sich die Poesieübersetzung. Sie wahrt eine Kontinuität von einer Sprache zur anderen. Der Ort, wo man die Etymologie, das Gedächtnis der Wörter pflegt. Der Ort, wo ein dezentrierter Blick den kreativen Prozess reaktivieren kann. Als ich während meiner 9 Reisen durch China ein langes Gedicht schrieb, übernahm ich den 5-füßigen Vers der chinesischen klassischen Metrik, um über das gegenwärtige Land und die heutige Gesellschaft zu schreiben. Meine Absicht war, eine Spannung zwischen diesen beiden zeitlichen Polaritäten zu erzeugen. Das Gedicht Weg 5 Füße breit besteht aus einem einzigen Satz, ohne Unterbrechung, außer einigen Kommas. Es rollt dahin in einem chaotischen Rhythmus, der an die langen Zugstrecken erinnert, wenn Bilder der durchquerten Orte zusammenprallen. Die zwei ersten Reisen von 1985 und 1987 wurden von Ulrike Dresner mit der gleichen Metrik und gleichen Verszahl 2970 ins Deutsche übersetzt. Eine richtige Herausforderung. In einer zweisprachigen Lesung ist der Übergang vom Französischen ins Deutsche kaum zu merken. Der Rhythmus bleibt unverändert. 10 Jahre später, in einer Zusammenarbeit mit Christian Steinbare, sollte ich diesen 25 Fünfzeiler mit je 5 Silben ins Französische übersetzen. Er wählte diese Metrik in Bezug auf mein Werk. Vom Standpunkt einer Übersetzerin mit dem Abstand einer Fremdsprache war es eine neue Erfahrung, sich diese bekannte Metrik wieder anzueignen, 25 Gedichte im Französischen neu zu verfertigen. Chinesisch, Französisch, Deutsch, Deutsch, Französisch. Es handelt sich nicht um eine Hin- und Rückfahrt von einer Sprache zu anderen, sondern um eine kreative Vernetzung, die offen bleibt. Die Übersetzung gibt den Anstoß zu einem neuen Werk. Sie entfaltet einen endlosen Prozess. 17. Bewegliche Brücke oder die Leserolle. Seit den ersten mündlichen Veröffentlichungen des unendlichen Gedichts stellt sich die Frage der Papierform für die Lesung. Die Unendlichkeit und das Bild des Flusses verlangten eine entsprechende visuelle Darstellung. Der Text wurde zuerst auf alten, kitschigen Tapetenrollen mit Füller geschrieben. Auf der Bühne entrollte er sich träumlich und zeitlich. Leider war das Papier zu zerbrechlich und bald nach wenigen Lesungen nicht mehr benutzbar. Dann wurde der Text auf vier Seiten getippt, bis ich in den 90er Jahren eine Schreibmaschine mit breiterer Schreibwalze erwarb. Die Idee der Leserolle tauchte wieder auf. Diesmal wurde Zeichenpapier in 10 Meter langen Rollen verwendet, je nach Wunsch zugeschnitten. Als der Computer die Schreibmaschine endlich ersetzte, stand ich vor der Alternative, entweder den Text auf Computer zu tippen und ihn dann ausdrucken zu lassen oder wieder mit der Hand zu schreiben. Inzwischen hatte ich die chinesische Kalligraphie studiert. Pinsel und Tusche waren mir lieber. So wurden die ersten Leserollen in einer Art illuminierte Handschrift ausgearbeitet, ergänzt durch bemalte Inschriften oder Zeichen, die in Bezug zu dem Text stehen. Die mündliche Veröffentlichung ist eine Auseinandersetzung mit dem Publikum. Die Leserollen verstärken nur diesen Prozess. Sie beruhen auf einer doppelten Leserichtung. Der mit Pinsel handgeschriebene Text, den ich vorlese, wird von dem Betrachter verkehrt gesehen. Alle Inschriften und bemalten Bilder, die den Text ergänzen, sind auf das Publikum gerichtet und mir entgegengesetzt. Sie erscheinen als die stumme, bedeutende Stimme einer Polyphonie. Das englische Wort Performance kommt aus dem altfranzösischen performer, erfüllen, vervollkommnen, performance. So wurden öfters meine Lesungen benannt. Performer le texte, den Text erfüllen, in allen seinen Dimensionen, semantisch, akustisch, visuell, was auf den griechischen Wortstamm von Poesie zurückführt, poien, machen, erzeugen. Die Rolle gibt dem Text ein Volumen, das seiner Lesedauer entspricht. Am Ende einer Lesung stellt das in Falten auf der Bühne liegende Papier die letzte Spur einer Aktualisierung des Textes durch die Stimme dar. Die Entscheidung dieser Art Mündlichkeit berücksichtigt die Gegenwart des Publikums. Die Leserolle bezeichnet den Ort einer Interaktion zwischen Leser und Zuhörer, wirkt als Verbindungsmittel, als Brücke. Sie schafft ein Austauschfeld, wo eine Dynamik zwischen beiden spürbar, wo die Stille der Aufmerksamkeit, der Konzentration wahrnimmt. Über die Stimme hinaus, die im Raum widerhallt, gibt der Zuhörer eine Spannung zurück, ein Feedback. Und egal in welcher Sprache, wenn die letzten Wörter sich verwischen, wenn die letzten Vibrationen der Stimme in der Luft
sich der Text in einer lang ausgehaltenen Fermate auf.
Die Französin Michèle Metaille hielt die Berliner Rede zur Poesie auf dem 23. Poesiefestival, aufgenommen am 19. Juni 2022 in der Akademie der Künste am Hanseatenweg. Die deutsche und die englische Version liegen gedruckt im Wallstein Verlag vor und kosten 13,90 Euro.